Mein Name ist Andreas Sacher. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für neugierige und lernende Menschen. Mein Gast heute ist Dr. Hannes Androsch. Er war Finanzminister und Vizekanzler der Republik mit guten Chancen Bundeskanzler zu werden, aber durch die Entfremdung von Bruno Kreisky ist das dann nichts geworden. Allerdings ist er dann Generaldirektor der CA geworden, hat diese Bank viele Jahre erfolgreich geführt, um nach seinem Ausscheiden dort einen kompletten Neustart als Unternehmen, vor allem als Industrieller zu wagen, und das kann man, glaube ich, heute sagen, ein sehr gelungener Start ist es geworden. Also flapsig formuliert, vom leider nicht Millionär zum heute, glaube ich, sicher Millionär. Sie haben sich auch nach dem Ausscheiden in der Politik immer wieder gesellschaftspolitisch engagiert, zuletzt 2011 mit dem Bildungsvolksbegehren, das Dr. Androsch gestartet hat. Ja, und das hat auch uns beide ein bisschen näher gebracht, dieses Thema. Darüber werden wir heute reden, aber natürlich auch über Ihr reichhaltiges Leben. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch. Sehr geehrter Dr. Androsch, beginnen wir persönlich. Nach der Zeitrechnung in meinem Buch Das ganze Leben in einem Tag, dass ihr das Leben in 24 Stunden teilt, haben Sie immerhin schon die 23. Stunde erreicht. Positive Nachricht, die 24. ist ja noch oben offen, also damit auch die über 100-Jährigen sich da wiederfinden in dem Buch. Aber bei Ihnen ist es die 23. Stunde und die stellt uns vor die Aufgabe, dankbar auf das eigene Leben zurückzuschauen und das anzunehmen, was man getan hat. Wenn Sie diese Überschrift hören und so ein bisschen auf Ihr Leben zurückschauen, welche Bilder tauchen da bei Ihnen auf?
Also ich gehöre der ersten Generation an, die zwar noch den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt hat, aber dann das Glück hatte, in Frieden und Freiheit, bei zunehmendem Wohlstand und bei großer Sicherheit ihren Lebensweg beschreiten zu können. Das sind inzwischen fast 75 Jahre und das hat den vorangegangenen Jahren, war das nicht beschieden. Man kann nur wünschen und alles dazu beitragen, dass das auch den nachkommenden Generationen im digitalen Zeitalter, aber immerhin zur Verfügung steht.
Der Hermann Hesse hat einmal in seinen Betrachtungen des Alters gesagt, dass das dann so eine Zeit ist, wo man im Bilderbuch seines Lebens blättert. Wenn ich da in Ihr Bilderbuch schaue, da sind viele Kinder, da sind Partnerinnen. Welche Bilder taucht da auf, wenn Sie so ein bisschen zurückblättern?
Naja, schon die stärksten Bilder ist die Kriegszeit mit den Bombenangriffen.
Wie alt waren Sie als 1945 der Zweite Weltkrieg?
Sieben Jahre. Also das erlebt man schon bewusst. Wir sind dann wegen der Schwangerschaft meiner Mutter zu Verwandten nach Südmähren, um diesen Bombenregen zu entgehen. Und meine Schwester ist auch dort zur Welt gekommen. Also hatte ich noch die Bombenangriffe zuerst gesehen, und als wir zurückgekehrt waren, Mitte 45 die zerstörte Stadt gesehen, also die Floridsdorfer Brücke, wo ein Bogen im Wasser, über dem Bogen wurde so eine Art Steg improvisiert, dass man drüber gehen konnte. Die Straßenbahn fuhr in Floridsdorf bis dorthin, dann musste man aussteigen und dann ist man hinübergegangen auf dem Englischplatz und konnte weiterfahren. Also solche Verhältnisse waren dann. Ich habe in Südmähren die, kann man nur sagen, Flucht der deutschen Wehrmacht miterlebt und wenige Tage später den Einmarsch der Sowjettruppen und schließlich wenige Wochen danach die Ausweisung meiner Verwandten. Das sind ganze Dorfzüge vor unserem Fenster vorbei gezogen. Und das sind prägende Erinnerungen. Und daher bin ich ein glühender Europäer, weil das sowohl ein Friedens- wie ein Wohlstandsprojekt, ein erfolgreiches, bis heute geworden ist, dass uns dieses Umfeld von Frieden und Freiheit und Sicherheit und steigenden Wohlstand mit der Sicherheits, mit dem Sicherheitsschirm über die NATO der Amerikaner und mit dem Marshallplan und den konjunkturellen Auswirkungen des Koreakrieges, also das ist ein, da ist ein goldenes Zeitalter entstanden bis ungefähr Mitte 70er, als dann, das ist ein anderes prägendes Beispiel, der Ölpreisschock einsetzte, neben den Währungskrisen. Wir waren gewohnt in diesem goldenen Zeitalter, dass das nichts kostet, das Öl, und dann ist es also immer teurer geworden. Und das ist wohl auch ein...
Wenn Sie so auf Ihr persönliches Leben, Sie haben jetzt quasi diese Kriegsgeneration, der Sie ja nur mehr am Rande angehört haben, da gibt es viel Dankbarkeit verständlicherweise, wenn Sie jetzt auf Ihr persönliches Leben sagen und sagen, das sind drei Dinge, da bin ich wirklich dankbar, dass das in meinem Leben so funktioniert hat oder so gelaufen ist?
Das beginnt bei der Rückreise aus Mähren auf einem Tankzug, weil auf dieser Bremsplattform auf einem der Kinderwagen meiner Schwester festgezurrt stand und ich auf dem anderen, auf der anderen Bremsplattform bei Stockerei hat es geregnet, das hat sich dann aufgequollen und war nicht zu lösen, und der hat da, den Bahnhof gibt es gar nicht mehr in Floridsdorf, sollen noch aus Schotter aufgeschütteter Bahnsteig. Ich bin schon am Bahnsteig gelegen, aber noch festgebunden, und der ist angefahren und Stopp, Go und Stopp gemacht. Und zum Glück von einem anderen Plattform springt jemand heraus und durchschneidet meinen Strick. Seitdem habe ich immer ein Messer bei mir. Auch das ein prägendes Erlebnis. Und da liegend habe ich beobachtet, wie zwei Frauen weggetragen wurden, der am Oberschenkel ein Bein abgefahren war. Also dieses Schicksal ist mir erspart geblieben. Ein anderes, ich habe, weil ich Befund 3 damals hatte, obwohl wir hatten nie Hunger, nur also Garten und Grabeland und so weiter. Also bin ich mit 8 Jahren nach Vorarlberg geschickt worden als Wiener Kind, habe heute die Kontakte dahin und bin dankbar, weil ich allen Wirtschaft mit 8 Jahren kennengelernt habe. Und ein Jahr später, ein halbes Jahr nach Molenbeek, also den inzwischen sehr bekannten Ort, Vorort oder Teilort von Brüssel. Auch das waren Ereignisse, die sich eingeprägt haben. Und vielleicht der dritte war, dass ich mit dem, was von der Studienversicherung, die mein Vater abgeschlossen hatte, um Studien zu ermöglichen, konnte ich einen Sommer einen Kurs in Oxford besuchen. Und das war das Jahr 1959. Das war ein wunderschöner Sommer in England, was nicht alljährlich ist. Und der alten Universitätsstadt, also auch das war ein prägendes Ereignis.
Ich durfte ja bei Ihrem 80er dabei sein. Nun, das Alter bringt eine Reihe von Beschwerden, Verzichten und so weiter. Trotzdem, das hat mich selber überrascht, zeigen eigentlich viele Studien, dass die Menschen im Alter glücklicher sind, lebenszufriedener als in jungen Jahren und in mittleren Jahren. Da gibt es viele Gründe dafür. Wie ist denn das bei Ihnen mit dem Alter?
Naja, also ich würde eine Unterscheidung treffen, nicht nur semantisch, aber glücklich ist ein Gefühlszustand für Augenblicke, ja. Was aber sehr wohl von längerfristiger Auswirkung sein kann und sein soll, ist Zufriedenheit. Mhm. Und da bin ich im höchsten Maße zufrieden mit den Kindern und vier Enkelkindern und alle gesund und rechtschaffen geraten. Das kann man sich mehr wünschen und weil Sie es angesprochen haben, also gut, die Freiheit des Wohlstandes tut einem auch nicht schlecht.
Macht leichter. Kommen wir zu Ihrem, also Sie haben ja viele Bücher geschrieben, aber das für mich Wichtigste ist Ihre Autobiografie, Niemals aufgeben. Wenn ich mich, damit man das herzeigt, mein eigenes kann ich leider nicht herzeigen, weil es nicht rechtzeitig gekommen ist, aber das werden wir schon noch schaffen.
Manuskript,
das komme ich dann darauf eh zu sprechen. Wenn ich mich nicht sehr täusche, hat das was mit Aussehen zu tun, nehme ich an.
Ja.
Im Zeitalter von E-Mobilität, noch sehr traditionell, also mit Holzboot und mit Ruder. Ein Wort zu Aussehen, ich hatte ja auch Freunde, die dieser Ort besonders wichtig war. Das ist ja irgendwie ein ganz komisches Zusammentreffen. Auf der einen Seite einige der wichtigsten Intellektuellen und Schriftsteller des Landes, auf der anderen Seite ein paar sehr hartnäckige Alt-Nazis, die sich dort eingenistet haben. Was ist so das Besondere von diesem Aussehen?
Also abgesehen von der Faszination der Landschaft und vorausgeschickt sei, dass ich das erste Mal mit 4 Jahren, also 1942 mit den Eltern und dann das darauffolgende Jahr nochmal und nach dem Krieg immer wieder, bis wir halt jetzt schon in der 4. Generation uns einfach in Altersee zu Hause fühlen. Also neben der Landschaft ist es der Menschenschlag, wenn man so sagen kann. Das sind keine unterwürfigen, sondern sehr selbstbewusste Menschen, die sehr viel Humor haben, die sehr viel Neigung zum Schauspielen haben. Nicht nur mein Nachbar Klaus-Maria Brandauer, sondern zum Beispiel schon auch sein verstorbener Onkel, der Salinenarbeiter war. Also die haben eine hohe Affinität zum Singen, zum Musizieren, zur Schauspielerei und zu allen Freizeitaktivitäten. Das heißt, sie wissen zu arbeiten, aber sie wissen auch zu leben. Also man kann in der See auch Lebensphilosophie beobachten und zusammenbringt, annehmen.
In dieser Autobiografie schreiben Sie ganz am Schluss, geben Sie jungen Menschen 10 Ratschläge und der erste lautet gleich, seid bildungshungrig, stets offen gegenüber neuen Erkenntnissen. Nur, Sie haben das Bildungsvolksbegehren gemacht, Sie kämpfen für grundlegende Reformen, haben Bücher dazu geschrieben und so weiter. Ich habe auch 2 Bücher schon dazu geschrieben, das ist jetzt das 3. Buch dazu, kämpfe auch öffentlich. Unter 4 Augen gibt einem eigentlich fast jeder Spitzenpolitiker recht. Die Fakten sind völlig eindeutig. Wir haben das 2 teuerste Bildungssystem innerhalb der Europäischen Union, aber mit dem Ergebnis, dass jeder 5. 15-Jährige nach 9 Jahren nicht sinnerfassend lesen kann. Und jetzt erlaube ich mir den Luxus, Ihnen eine Frage zu stellen, die ich immer bekomme, nämlich die Frage, warum trotz all dieser offensichtlichen Fakten schaffen wir es nicht, unsere Schulen ins 21. Jahrhundert zu bringen?
Es ist eine Schande und ein Skandal und wir verspielen unsere Zukunft. Wir sind eines der wohlhabendsten Länder der Welt und leisten uns unverantwortlicherweise eine unglaubliche Bildungsarmut, weil wir, wie auch in anderen Bereichen, aber die Bildung ist eben und immer mehr das Top-Thema, nicht ein zeitgemäßes Schulsystem auf den Weg gebracht haben und bringen.
Mein Buch heißt Die ewigen Feinde des talentierten Schülers. Wer sind die Feinde aus Ihrer Sicht?
Naja, wir haben eine machtorientierte politische Funktionärschicht, die ihre Interessen der Machterhaltung verfolgen, aber nicht bereit sind, etwas für die Zukunft des Landes, das heißt aber auch den Talentepool auszuschöpfen. Das beginnt im frühkindlichen Betreuungsstadium, das betrifft das vorschulische, elementarpädagogische Anliegen, das betrifft die Notwendigkeit, endlich verschränkte Ganztagsschulen zu schaffen, flächendeckend beginnend mit Leuchttürmen in Form von Schulzentren, die zeigen, wie es gehen könnte. Das beweisen im Übrigen auch existierende Schulen in dem System, im Fähring oder in Vorarlberg oder wo immer, wobei sie dafür wenig Unterstützung finden. Also machbar ist es. Und wenn es andere Länder wie die Schweiz, die Niederlande, Schweden, Singapur, Kanada zusammengebracht haben, ist nicht einzusehen, warum wir nicht schaffen, autonome, verschränkte Ganztagsschulen einzuführen, wo der Direktor Verantwortung hat, aber auch darüber entscheidet, wer zu seinem Team gehört und wer nicht. Und da würden Gravitationszentren entstehen, wo man sagt, dort möchte ich hingehen als Schüler oder die Eltern wollen das. Und dann werden andere sagen, wieso gibt es das bei uns nicht? Also man muss hier so eine Sogwirkung auslösen, weil mit einem Paukenschlag wird man das ganze System nicht ändern, dass er bisher, wenn was geändert wurde, immer nur auf die Organisation sich bezogen wird. Und schließlich wird man die Kindergärtnerinnen akademisch ausbilden müssen und entsprechend bezahlen, Jugendlehrer genauso und vor allem die Selektion und Ausbildung der Lehrer auf moderne Grundlagen stellen, weil die Schule kann nur so gut sein wie die Lehrerschaft.
Das hat mir ja sehr imponiert, wie Sie in diese Bildungsdebatte eingestiegen sind, dass Sie haben es jetzt gesagt, die drei ganz entscheidenden Dinge, da haben Sie ja 100.000 auch Ratschläge und politische Verhaftungen und alles gegeben, das haben Sie aber eigentlich sehr klug an sich abtragen lassen und haben genau das erkannt, was das Entscheidende ist, nämlich die verschränkte echte Ganztagsschule, gegen die es wirklich kein Argument gibt. Trotzdem haben wir in Österreich nur 8% aller Klassen sind ganztägig geführte Klassen. Dann haben Sie es gesagt, da sind wir uns auch hundertprozentig einig, die Aufwertung der Kindergartenpädagoginnen. Es gibt keine andere Maßnahme, wo du mit so einem geringen Aufwand so einen riesigen Effekt erzielen könntest. In Kanada, meiner Meinung nach, das beste Schulsystem derzeit. In Kanada kriegen übrigens die Kinderpädagoginnen genauso viel Geld wie die obersten Lehrer. Das zeigt auch, wie dort die Wertschätzung entsteht. Entsprechend ist. Und natürlich der Punkt der Lehrerauswahl, der Lehrer, die Attraktivierung des Berufs, das sind eigentlich die ganz entscheidenden Dinge. Das weiß jeder, das weiß auch jeder in diesem Land, das ist nichts Neues und wir machen es einfach nicht. Sehen Sie da irgendwie kurz-, mittel-, langfristig eine Hoffnung, dass sich da was ändert?
Ja, es gibt ja den Spruch, die Hoffnung stirbt dann als Letztes und niemals aufgeben heißt hartnäckig sein und beharrlich sein und eben das Schnitzelfleisch so lang klopfen, bis es geeignet ist, ein Wiener Schnitzel zu werden. Aber sehr weit sind wir da nicht gekommen. Wenn ich jetzt meine diesbezüglichen Aktivitäten, die beginnen 2003 mit dem Vorsitz des Unirates bei der Montanunion, das sind jetzt auch schon wieder 16 Jahre her und AIT, also Austrian Institute of Technology und Forschungsrat und Bildungsvolksbegehren als Maßstäbe heranziehe, ist es erschütternd. Und eine unverantwortliche Zukunftsvergessenheit die Ursache. Wir sind wieder mitten in einem Wahlkampf, haben Sie von, außer von den Neos in dem Fall, von irgendwem was zum Thema Bildung gehört. Also wir werden als Reste derer, die das Bildungsvolksbegehren initiiert sind, Ihnen noch einmal unsere 12 Punkte schicken und sie fragen die verschiedenen Parteien, sie sollen doch vor den Wahlen sagen, wie sie gedenken, das umzusetzen. Bisher ist es nicht geschehen.
Ja, Sie planen das mit dem Bildungsvolksbegehren. Ich habe schon einen ersten Startschuss gemacht und habe meine Community aufgefordert, mir Fragen zu liefern, die ich den Nationalratskandidaten aller Parteien stellen sollte. Hat es ein überraschend starkes Echo gegeben. Die Fragen sind zum Großteil auch ungemein kompetent. Das heißt, die Leute, die spüren das ohnehin. Aber bei den politischen Parteien hält sich irgendwie so ein Gerücht, dass man mit dem Thema Bildung Wahlen zwar verlieren oder nicht gewinnen kann. Offensichtlich dürfte es so sein.
Das ist eine Annahme, deren Richtigkeit man begründeterweise in Zweifel ziehen darf und muss. Und diese tagesbezogene aktionistische Effekthascherei, also nach dem Motto von einem Hutschenschleuder im Prater, ist in Wahrheit auch nicht wirklich erfolgreich. Vielleicht reicht das für den, der gerade im Augenblick oder die Geschickteren sind, in die Funktionen zu kommen. Aber dann sitzt es dort und wissen eigentlich, wozu sie dort sitzt, außer dass sie ihr Ego befriedigt haben.
Sie haben mein neues Buch, Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde, das ist mein 10. aber gleichzeitig mein erstes Buch, weil ich es quasi aktualisiert habe, glaube ich wirklich zum Großteil neu geschrieben habe. Sie haben das, glaube ich, wirklich als erster erhalten, also mit Ausnahme von meinem Verlag. Wenn Sie da so ein bisschen reingeschnuppert haben, was hat Sie denn da besonders interessiert?
Also bis zur Hälfte bin ich gekommen, der Rest folgt. Dass Sie die Argumente oder die Zielsetzungen, die wir offensichtlich teilen, dass Sie die international gut absichern, mit Vergleichen, Sie haben vorhin Kanada genannt, mit
Singapur.
Wissenschaftlern, die das von der Neurowissenschaft bis zur bei den Pädagogikwissenschaften alles evidenzbasiert begründen und den Brückenschlag machen zu den negativen Beispielen, die wir zuhauf hier in Österreich immer wieder finden, mit dem Ergebnis, dass wir eine unglaubliche und nicht zu verantwortende Bildungsarmut haben.
Ja, wenn wir schauen, ob es was nützt, das 10. Sonst müssen wir ein 11. Buch, weil stellen wir mal gemeinsam ein 11. Buch. Wie viele Bücher haben Sie eigentlich in Summe geschrieben? Haben Sie das im Kopf?
Ich weiß es nicht.
Aber genau. Ich lasse jetzt auch für die Zuschauer alle ihre Ehrungen und so weiter aus, weil das wird alleine einen Podcast füllen, aber ich will nur darauf hinweisen. Was mir sehr gut gefällt in Ihrer Autobiografie unter diesen Ratschlägen, das mich als bürgerlicher Mensch natürlich angesprochen, ein Ratschlag ist, seid leistungsbereit, nutzt eure Chancen. Das setzt auch den individuellen Willen voraus, sich zu mühen. Das gefällt mir sehr gut. Haben Sie aber nicht den Eindruck, und ich meine, das ist ja auch in der Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit, Arbeiter lernen etwas, Arbeiter lesen etwas, Arbeiter Bildungsverein, Arbeiter trinkt nicht, Arbeiter Abstinenzlerverein und so weiter. Und dann ja auch mit der Ära Kreisky, damals quasi durch Leistung kommt die Gerechtigkeit und so weiter. Haben Sie aber nicht den Eindruck, dass dass große Teile der Sozialdemokratie mittlerweile eine innere Distanz zu diesem Leistungsbegriff und zu diesem du musst dich auch selber anstrengen entwickelt haben?
Also abgesehen davon, dass wir in der Schule unterrichtet werden oder unsere Kinder, Enkelkinder, statt dass wir sie lehren zu lernen und das lebenslang in Zeiten, wo sich die Verhältnisse so rasch ändern, ist das geradezu eine Notwendigkeit. Dass das nicht ohne Anstrengungen geht, sollte jedem klar sein. Und bei allem Verständnis, dass man sagt, einer, mir ist das Work-Life-Balance, die Work-Life-Balance wichtiger. Ja, das muss man sich aber zuerst verdienen. Und daher hatten wir, wenn ich das in Erinnerung rufen darf, beim ersten Programm, das der Kreisky in der Opposition hervorgebracht hat, im Wirtschaftsprogramm von 1968, den Titel, den Motto und das war halt zugleich ein Mission Statement, mit den drei Begriffen Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Weil es muss uns klar sein, wenn die Wirtschaft das nicht erwirtschaftet, dann kann der Sozialstaat nicht so geräumig sein, wie er das bei uns ist, mit fast 31% des Sozialproduktes, die ausgegeben werden für Sozialleistungen. Dagegen ist gesehen von der Treffsicherheit, die man im Einzelnen hinterfragen müsste, nichts einzuwenden, weil wir doch eine stabile Gesellschaft haben und keine Gelbwesten oder welche Protestbewegungen immer. Aber es muss allen und den Jungen auch klar sein, dass man das auch ermöglichen muss und das heißt erwirtschaften und das geht nicht ohne Leistung. Das gilt aber im Grunde mehr oder weniger für die ganze politische Landschaft. Und da komme ich noch auf einen Aspekt zurück. Wenn man also, wie Sie das nennen, die 23. Stunde erreicht hat, dann ist das so etwa, wie wenn man über der Baumgrenze angelangt ist und da hat man einen weiteren Horizont. Das interessieren mit anderen Worten die langfristigen Entwicklungen sehr viel mehr als das Tagesgekläff, das am nächsten Tag eigentlich schon wieder überholt ist. Also der Long View ist ganz entscheidend, um Orientierung zu finden und die Breite ebenso, also Horizont, und diese Betrachtung mit all der Erfahrung, die man gesammelt hat, ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Aber diese Programmatik, die Sie da jetzt gut formuliert haben mit Leistungsorientierung und so geht Aufstieg und man muss etwas erwirtschaften, verteilen zu können, für die standen ja auch erfolgreiche Sozialdemokraten wie der Gerhard Schröder in Deutschland, wie der Tony Blair in England.
Jetzt hat man aber GP-Präsidenten, wie der Johann Böhm oder der Anton Penja.
Aber jetzt hat man ja eher den Eindruck, sowohl gerade beim Player ist, den wollten sie ja schon, glaube ich, aus der Partei ausschließen. Der Gerhard Schröder wird mehr oder weniger auch wie ein Aussätziger behandelt. Sie haben es im Buch zu Recht gesagt, viele der Erfolge, die Deutschland heute feiert, sind ja noch auf die Weichenstellungen des Schröders zurückzuführen. Haben Sie nicht den Eindruck, dass die Problematik und die Positionierung der Sozialdemokratie in vielen europäischen Ländern genau auch damit zu tun hat, mit sozusagen der Verdrängung des Leistungsbegriffs?
Ja, nun müssen wir das auf die Umstände des digitalen Zeitalters anpassen, damit wir nicht zulassen, dass sowas wie ein digitales Proletariat entsteht. Also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das genau passiert, und das hat ebenso meisterlich der Friedrich Engels beschrieben, wie das der Charles Dickens in seinen Werken aufgezeigt hat. Also das müssen wir vermeiden. Das heißt, wir haben die Herausforderung und die Aufgabe, das digitale Zeitalter, das uns vorerst einmal nur über den Kopf gewachsen ist, mit dem Zauberlehrling zu bewältigen und gleichzeitig aber zu verhindern, dass es ein digitales Proletariat besteht. Und daneben gibt es also eine Fülle von langfristigen Herausforderungen, Aufgaben, Bedrohungen, Umweltschutz, Klimawandel, Rohstoffversorgung, sauberes Wasser, Dekarbonisierung oder das, was also die UNO in 17 Nachhaltigkeitszielen, die bis 30 erreicht werden sollen, festgehalten hat. Weil jetzt gerade ein Hype ist der Klimaschutz. Wir sind die Schlechtesten in der EU in diesbezüglichen Maßnahmen. Verkehrspolitisch. Die Schweizer haben das, den Lkw-Transit im Griff, und wir haben das Schlamassel im Inntal oder auch auf der Dauernautobahn.
Ich wollte nur kurz zurückkommen auf sozusagen diese Frage, wie gehen wir mit jenen um, die da vom digitalen Wandel und so weiter besonders betroffen sind, wie verhindern wir dieses Proletariat. Nur, Sie haben das auch sehr gut in Ihrem Buch da formuliert, wo Sie gesagt haben, dass der Anteil des Sozialbudgets an der gesamten Wirtschaftsleistung sich vom Jahr 1956, da waren das 16%, und seit dem Jahr 2014 liegen wir eigentlich konstant über 30, teilweise 31%.
Ja, fast verdoppelt.
Und Sie sagen aber, der entscheidende Punkt, ohne dass aber der Anteil der relativ Armen gesunken ist. Das heißt, wir haben sehr viel Geld aufgewendet, aber offensichtlich dort, wo es eigentlich am stärksten hinkommen sollte, hat es wenig verändert. Das hat mit Vererbbarkeit von Bildungsarmut und so weiter zu tun. Aber da muss es andere Gründe auch geben. Und wenn wir jetzt diesen alten Begriff der Solidarität hernehmen, der in der Sozialdemokratie stark ist, aber auch in der christlichen Soziallehre, was heißt eigentlich Solidarität im 21. Jahrhundert in einem digitalen Zeitalter? Was hieße das jetzt ganz konkret?
Eine berechtigte Frage und zugleich Aufgabenstellung, weil wir haben zwar das Sozialsystem rasant und gewaltig ausgebaut, aber heute stecken die Ungerechtigkeiten und die Ungleichheiten im System selbst. Man braucht ja nur anschauen, die Pensionshöhe im öffentlichen Dienst oder für Hackler. Das sind Welten dazwischen. Also das ist ein Beispiel, wo die Solidarität offenbar im Besenkammerl stecken geblieben ist. Und wenn wir das Problem nicht lösen, dann kriegen wir eben diese Gelbwesten und diese Brexit-Bewegungen und was weiß ich, was sich in Amerika alles tut und was sich im östlichen Europa oder am Balkan abspielt. Das gilt es zu vermeiden, und das ist auch möglich. Nur vom Nichtstun wird es nicht gehen, und indem man die Probleme sozusagen wie ein Schneepflug den Schnee vor sich her schiebt, wird es nicht gehen, weil irgendwann wird der Schnee zu viel sein und der Schneepflug wird stecken bleiben.
Ich möchte jetzt auch die Gelegenheit nutzen, Sie bei einem Ihrer Leib- und Lebensthemen zu packen, der Währungsstabilität. Ich glaube, der Kampf um den harten Schilling war ja auch jetzt einer der sachlichen Auseinandersetzungspunkte, die sie dann irgendwann mit dem Kreis gehabten im emotionalen Thema. Aber wenn wir jetzt einmal kurz zurückschauen, der Euro war sicher eine große Errungenschaft, aber man hat ja uns Österreichern und auch den Deutschen versprochen, dass der Euro erstens so hart werden wird wie der Schilling bzw. die D-Mark, und man hat versprochen, dass man die südlichen europäischen Länder, wo es immer eine gewisse Skepsis, was die sozusagen Ausgabendisziplin betrifft, des Staates mit dem Maastricht-Kriterium in den Griff kriegen wird und das wird alles sanktioniert werden und so weiter. Nun, das ist spätestens seit dem Draghi in der Europäischen Zentralbank, hat sich das alles sehr aufgeweicht. Und da gibt es jetzt berechtigte Zweifel, die sagen, da wurden Billionen für Wertpapiere auch von Unternehmern ausgegeben, von denen eigentlich keiner weiß, wie werthaltig sie sind. Und das Spiel wird ja noch immer weiter getrieben und das deutet wenig darauf hin, dass das jetzt unter der neuen EZB-Chefin sich wesentlich ändern wird. Bei Griechenland sagen mir Leute, die sich da wirklich gut auskennen, Griechenland war letztlich noch immer mit den 300 Milliarden so, dass Europa das schupfen konnte. Wenn Italien auf keinem guten Weg ist, wenn das in Italien passiert, dann wird das eine ernstere Angelegenheit, die Europa nicht mehr so leicht nehmen kann. Und Frankreich ist auch in keiner guten Situation, was die Ausgabendisziplin betrifft. Wie gefährlich sehen Sie diese Entwicklungen wirklich?
Wie? Bei allen Extremen ist es problematisch. Also wenn man auf der Ausgabenseite der mangelnden Disziplin Beispiele nehmen wird, dann muss man Venezuela oder Nordkorea oder Zimbabwe oder was nehmen. Auf der anderen Seite, tot gespart ist auch gestorben. Die Austeritätspolitik, die zum Teil in Europa nach der Finanzkrise bzw. der Eurokrise ausgelöst durch Griechenland, was ein Sonderproblem war, weil man hat gewusst, dass die Voraussetzungen eines Beitrittes nicht erfüllen. A, B, man hat nichts getan, dass sich das ändern. Und drittens, man hat ihnen 300 Milliarden geborgt. Also das sind nicht nur die Griechen verantwortlich, sondern die, die es ihnen geborgt hat, um ihnen zum Beispiel U-Boote und solches Zeug zu liefern. Und das steht schon im Alten Testament, nicht? Also wenn einer nach 50 Jahren seine Schulden nicht zurückzahlen kann, also nicht er schuld, sondern der, der ihm leichtfertig geliehen hat, was man ja in der Immobilienkrise in Amerika gesehen hat. Nur diese Finanzkrise haben die Amerikaner benutzt, um gestärkt aus diesem Schlamassel hervorzugehen.
Viele Banken zuzusperren?
Viele Banken zuzusperren, die anderen sind stärker geworden. Und die Europäer haben sich da mehr schlecht oder recht drüber geturnt, nicht ohne die Hilfe der Amerikaner. Die Fed hat 4.500 Milliarden Liquidität nach Europa gepumpt, und zwar Europa sowieso schon den Bach hinuntergegangen. Also die Herausforderungen diesbezüglich in Europa sind groß, und da muss man unterscheiden zwischen übertriebener Verschwendungs- und Ausgabenpolitik auf der einen Seite oder Austeritätspolitik auf der anderen. Da kann man erinnern, das hat aus anderen Gründen der damalige deutsche Kanzler, Reichskanzler Brüning versucht, und rausgekommen ist der Hitler. Also ist auch keine gute Idee. Das ist die Balance halten. Daher ist ein ausgeglichenes Budget ein zufälliges buchhalterisches Ergebnis, aber keine ökonomische Zielsetzung. Und ich habe in den ersten Jahren 4 der 5 ausgeglichene Budgets und im Staatssaldo sogar einen beträchtlichen Überschuss in Österreich gehabt.
Nur die Mehrzahl der europäischen Länder ist ja mittlerweile ganz deutlich unter Wasser. Also
kann man nicht sagen, es gibt die Schwimmer in den Überschüssen, die Deutschen, die Schweizer, die Niederländer, die Schweden. Es gibt solche und solche. Portugal ist ein Beispiel, wie man sich wieder terrappelt, auch Spanien, und selbst Frankreich ist auf einem besseren Weg, und Italien hat seine Chancen durch den Euro, denen viel geringere Zinsbelastungen gebracht hat, leider nicht Kunden erfolgreich genutzt.
Kommen wir wieder zu Ihnen persönlich zurück. Also wenn man Ihren Lebenslauf liest, dann gibt es ungemeine Erfolgsphasen, aber es gibt auch schwere Enttäuschungen, vor allem die Brüche mit Bruno Kreisky und Franz Wojnicki. Auch wenn wir es nicht so wollen, entwickeln, psychologisch entwickeln wir uns ja immer weiter nach den Niederlagen, nach den Enttäuschungen. Wenn alles gut läuft, dann haben wir wenig Grund, an uns zu arbeiten. Was waren denn für Sie so die persönlich größten Entwicklungssprünge, wo Sie gesagt haben, da ist jetzt was sehr schief gegangen, vielleicht hat das mit mir auch etwas zu tun und was muss ich da ändern?
Naja, der Konflikt mit dem Geist gehört sicherlich auch mit mir etwas zu tun, weil ich auf seine Befindlichkeiten aus heutiger Sicht sicher nicht hinreichend Bedacht genommen habe. Hätte ich es, weiß ich nicht, ob was anders herausgekommen wäre. Das war nicht nur ein Generationenkonflikt, sondern es war auch ein Betrachtungsunterschied. Er war halt kurzfristig auf die nächsten Wahlen orientiert und ich war immer längerfristig ausgerichtet. Mir hat nie das Budget, das gerade beschlossen war, interessiert. Das war dann Sache der Beamtenschaft. Mir hat das Übernächste oder Überübernächste, der Trend immer interessiert. Und da kann ich jungen Menschen nur empfehlen, nicht da sozusagen im Tunnelblick an die Sache heranzugehen, sondern möglichst sich einen breiten Horizont mit einer langfristig oder Orientierung zu verschaffen. Und naturgemäß wird diese Betrachtungsweise im Alter noch verstärkt. Aber sie hat mir bei allen Entscheidungen, ob sie jetzt im Finanzministerium war, 11 Jahre für die Wirtschaftspolitik des Landes damit im hohen Maße verantwortlich oder in der CA, die über ihre Beteiligungen saniert werden musste, weil die Beteiligungen den Bach hinuntergegangen wären, wäre die Bank kaputt gewesen. Also die konnte auf diese Weise gerettet werden. Und das ist bei allen Entscheidungen, die ich seither im unternehmerischen Bereich, als Hotelier oder Industrieller oder was denn immer, getroffen habe. Wir haben jetzt gerade eine Entscheidung bei der AT&S über 1 Milliarde Investitionen in Chongqing in China ein drittes Werk zu errichten. Ja, wie geht man da jetzt mit den geopolitischen und Welthandelskonflikten um? Entweder man unterlässt, na gut, Unterlasser haben wir in Österreich ohnehin genug, wägt das Risiko ab, aber da muss man auch was wagen. Es geht um die Balance zwischen Wagen und Wägen.
Jetzt muss ich spontan eine Frage einschieben, wenn Sie da so reden. Sie haben ja mittlerweile ein ziemliches Firmenimperium, das aber letztlich schon auch stark an Ihrer Person ausgerichtet ist, zumindest in der öffentlichen Betrachtung. Sie treffen ja wesentliche Entscheidungen. Wer soll diese große Verantwortung eigentlich einmal weiterführen? Ich, wenn Sie sagen, Sie sind ein langfristiger Mensch, dann haben Sie sicher darüber nachgedacht.
Ja, das ist mein Hauptthema in diesem Zusammenhang. Da glaube ich aber, dass gut aufgestellt sind, bei den Salina nicht zuletzt auch bei einem starken Partner in Gestalt der Oberösterreichischen Raiffeisenbank habe, weil wir den Vorstand gut aufgestellt haben. Das gleiche gilt für die AT&S, bei Aeropten auch, aber das ist das Leichtere. Bei den Hotels machen das schon die eine Tochter und der Sohn. Also, ich hoffe, dass die Dinge so auf Schiene sind, dass sie auch ohne mich funktionieren können. Also, man muss sich selber entbehrlich machen.
Zum Abschluss einige kurze, einige schwierige Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Also Sie sind ein sehr mutiger Mann, glaube ich, aber stellen Sie sich vor, heute nach diesem Podcast schlagen Sie eine Nacht und wachen morgen auf und haben doppelt so viel Mut, wie Sie bisher in Ihrem Leben hatten. Welche Ziele würden Sie sich setzen für den Rest Ihres Lebens, wenn Sie doppelt so viel Mut hätten wie in Ihrem bisherigen?
Ja, das wirkliche Ziel, das ich habe, hat mit Mut nichts zu tun, alt werden und gesund sterben. Das ist das wirkliche Anliegen. Wie gesagt, Wagen und Wägen, wenn sich was Interessantes ergibt, wie zum Beispiel der Start-up mit dem Nahrungsergänzungsmittel, das die Alterung verzögern soll, Spermidin, hatte ich nach gründlicher Prüfung keine Ängste, das Engagement einzugehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es erfolgreich sein wird, wie die ersten Entwicklungen schon belegen. Das kann sich auf andere Dinge auch noch ausweiten. Und bei den Hotels, jetzt haben wir zwei und in ein paar Jahren werden wir vier haben. Das ist
mutig.
Das ist sicher mutig, weil das immerhin zusammen ein Investment von 60 Millionen, also 30-30 betrifft, die auch wieder verdient werden müssen. Das gilt ja für immer. Man muss sich immer klar sein, dass man ein Risiko abwägen muss, aber dann eingehen muss, no risk, no gain, aber dann auch schauen muss, dass das Investment zurückkommt. Sonst ist man illiquid und damit ist man pleite.
Wenn wir zurückschauen in unserem Leben, freuen uns über die Erfolge und ärgern uns oder nehmen zur Kenntnis unsere Misserfolge. Aber was ist eigentlich der Misserfolg in Ihrem Leben, wo Sie sagen, den möchte ich eigentlich nicht missen? Das war mein liebster Misserfolg.
Ich weiß nicht, ob man das als Misserfolg einordnen kann, aber natürlich war das schon eine Zäsur, ein Bruch sozusagen aus der Politik, aus dem Finanzministerium gehen zu müssen, obwohl nach 11 Jahren das an sich schon nicht so unverständlich wäre, wenn man bedenkt, dass die Finanzminister normalerweise 1,5-2 Jahre im Amt sind, wenn das überhaupt schaffen, was gerade zuletzt schon nicht mehr der Fall war. Das war eine Zäsur. Dann habe ich Zeit gebraucht, bis ich mich sozusagen in die andere Welt der Banken eingelebt hatte. Dann hat mir das großen Spaß gemacht, dann ist das auch zu Ende gegangen. Dann noch einmal anzufangen und dann doch einiges an Aktivitäten auf den Weg gebracht zu haben, ist halt wie beim kleinen Kind das gehen lernt. Nicht? Also niederfallen und wieder aufstehen. Man fällt nur nieder, um wieder aufzustehen. Das meinte ich auch mit niemals aufgeben. Und da zitiere ich auch den Google-Chef, nein, den Apple-Chef, nicht?
Den verstorbenen Steve Jobs.
Ja. Stay hungry and stay foolish. Das heißt, man muss brennen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Klinikchef hat seit mir unlängst, der hat 4 wichtige Posten zu besetzen. Da gibt es Aspiranten, aber die brennen nicht für die Aufgabe. Und ohne dieses Engagement, ohne dieses Brennen, ohne dieses to be hungry and to be foolish. Foolish ist natürlich ironisch gemeint.
Im Verständnis von Steve Jobs.
Ja, yes, genau.
Nein, das ist eine großartige Rede gewesen. Ja, wir haben viel über Ratschläge geredet. Was ist eigentlich der schlechteste Rat, den Sie je bekommen haben?
Wisst ihr nicht, dass ich...
Oder der schlechteste Rat, den man jungen Menschen geben kann. Drehen wir es vielleicht so.
Nee, der schlechteste Rat ist sozusagen im Hotel Mama zu bleiben und nichts zu lernen und bestenfalls Studienabbrecher zu werden. Da kann man zwar, wie sich inzwischen zeigt, in Österreich anderswo nicht, Karriere machen. Wenn ich mir vorstelle, dass die von der Leyen sich hinstellt und in drei Sprachen das Europäische Parlament adressiert, dann bitte mir Vorschläge, drei Vorschläge zu machen, wie aus dem wer aus dem Spitzenpersonal Österreichs das könnte.
Ja, am Ende, ich will Sie nicht zu lange aufhalten, am Ende unseres Gesprächs frage ich meine Gesprächspartner immer, welche Frage wollten Sie mir schon immer stellen? Wir haben ja schon oft miteinander diskutiert, ja, aber jetzt die Chance.
Die Sie mir auch stellen können, wie hält man das aus, dass man klare Vorstellungen hat, was an wichtigsten Zukunftsthemen, nämlich an Bildung, notwendig ist und erleben muss in der eigenen Partei, dass das Gegenteil gemacht wird oder nichts gemacht wird.
Die Schlussfrage von Hannes Andrusch. Wie ich persönlich damit umgehe, dass sich die politischen Entscheidungsträger trotz objektiver Fakten seit 10 Jahren nicht zu einem echten Neustart unseres Bildungssystems durchringen können, die höre ich natürlich ständig. Und deshalb möchte ich hier kurz genauer darauf eingehen. Erstens wurden die Probleme jahrelang verdrängt oder aus falsch verstandener politischen Korrektheit schöngeredet. Und zweitens sind die ewigen Feinde des talentierten Schülers, unabhängig davon, wer gerade die Regierung stellt und Bildungsminister ist, aktiver denn je. Sie lesen es jeden Tag in der Zeitung. Die Länder streiten mit dem Bund um mehr Geld und boykottieren jeweils Maßnahmen, die ihnen nicht passen. Von den echten Ganztagsschulen bis zur Deutschpflicht. Die Lehrergewerkschaften fürchten hinter jeder Maßnahme Mehrarbeit und hyperventilieren bei dem Wort Leistungsorientierung. Ideologische Fundamentalisten links und rechts verhindern jede faktenorientierte Diskussion und bekämpfen sich lustvoll an Nebenfronten. Medien verbeißen sich gerne in Nebenthemen wie Herbstferien, Noten, Strafen oder Schulschwänzen. Die einzig relevante Perspektive, nämlich die des talentierten Schülers, wird weiterhin völlig vernachlässigt. Seien wir uns einmal ganz ehrlich. Ein Schulsystem, das sich daran orientieren würde, Schüler dabei zu unterstützen, ohne Angst und Langeweile, mit Freude zu lernen, na, das würde wohl ganz anders aussehen. Sicher nicht mit 50-Minuten-Einheiten, in die Gegenstände völlig ohne Zusammenhang jeden Tag von 8 Uhr in der Früh bis 2 Uhr Nachmittag hineingestopft werden. Da sind sich Hannes Andrusch und ich völlig einig. Obwohl wir aus unterschiedlichen politischen Lagern kommen, treten wir beide zum Beispiel für massive Investitionen in die Kindergärten oder die verschränkte Ganztagesschule ein. Mit Hannes Andrusch würde ich mich wohl an einem Nachmittag auf die notwendigen Reformen einigen, damit unsere Schulen nicht nur zu den teuersten, sondern auch zu den besten der Welt werden. Wie das genau aussehen könnte, das können Sie in meinem neuen Buch »Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde« lesen. Hannes Andrusch, der es auf eigenen Wunsch als erster lesen durfte, gefällt daran besonders die vielen internationalen Beispiele aus Ländern wie Kanada oder Finnland, die vorzeigen, wie man es machen müsste. Was mich an diesem teilweise historischen Gespräch mit Hannes Andrusch zum Nachdenken gebracht hat, war die Reflexion über sein Leben, denn gleich im ersten Satz verwendet er drei Begriffe, Frieden, Freiheit und Wohlstand, die wir heute viel zu leicht für selbstverständlich nehmen. Und deshalb ist er bis heute ein glühender Europäer geblieben, wie Sie auch in unserem Gespräch immer wieder heraushören. Ich freue mich über Ihre Kommentare und Fragen zu meinem Podcast an eine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at und am meisten freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast über Lebensbildung weiterempfehlen und ihn abonnieren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Musik